Also ich kann mich an so eine Situation erinnern, ich hatte wirklich super lange so eine wiederkehrende Vaginose.
Irgendwann
saß ich bei meinem Gynäkologen und der hat echt so Bücher aus seinem Regal geholt, so riesige Wälzer, hat sich da hingesetzt, vor mich hingesetzt und hat angefangen Sachen zu lesen, was er noch machen könnte.
Jetzt kommt Werbung.
Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Coro.
Bei Coro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Wie machen die das, Notoya?
Wie machen die das? Das fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Punkt 1 sind vor allem die effizienten Großpackungen. Das bedeutet nicht nur weniger Verpackungsmüll, was ja einfach geil ist für alle. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Müllhaushalt zu Hause.
Und natürlich können Coro dafür auch bessere Preise anbieten, weil sie direkt vom Großhändler sozusagen das weitergeben an den Endkonsumenten. Und sie suchen immer wieder neue, individuelle und ungewöhnliche Lösungen, um das alles viel transparenter zu machen. Und deswegen lieben wir Coro.
Wir lieben Coro und vor allem liebe ich Coro für die Bio-Nut Buttercup Salted Peanut. Oh, ich muss das schon so schwierig aussprechen. Leute, Leila, du musst dir vorstellen, also, das ist so eine knackige Hülle, ja? Wie so ein kleiner Cup aus Zartbitterschokolade. Jetzt muss ich kurz schlucken. Da drin ist ein softer Kern aus Erdnussbutter. Ist alles Bio-Qualität, ist super lecker und sogar vegan. Das wusste ich persönlich gar nicht, sehe ich aber gerade. Das ist übrigens auch praktisch für unterwegs. Ich leide ja, gerade wenn ich unterwegs bin und sehr gestresst bin, weil ich zwei sehr anspruchsvolle Menschen mit mir dabei habe, leide ich oft an so Unterzuckerung und muss so ganz schnell was in den Schnabel reinfahren. Und dafür hat Coro geile Snacks. Da kann man sich übrigens auch so ganze Boxen nur mit Snacks bestellen.
Aber ganz ehrlich, so ein Cup hat ja auch die perfekte Größe. Ne? Den kannst du einfach einmal in den Mund reinschieben.
Du, sind 13
niemand
Gramm.
Niemand hat's gesehen.
Nee, niemand hat's gesehen.
Und dann kaufst du da heimlich dran.
Ja, genau. Weißt
du,
und das ist ja auch ganz
Happen,
weich.
Oder?
Das ist das Einhappen, das ist ganz weich. Und Kinder kriegen das gar nicht mit.
Also ich liebe ja so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was eher, sag ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Ich mag das voll gerne. Und es gibt bei Coro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so was denkst du, was so ein halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst, ne?
Ein halbes
Hier
Kilo?
Kostet einfach,
bestimmt 20 Euro oder so. 25?
Hier kosten halt 500 Gramm Cashewkerne mit Chili, 12,50 Euro. Und das finde ich ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann ich mir gut und gerne so eine halbe Packung reinziehen, ohne dass ich mir denke, dass ich mich damit verschulde. Und deswegen, also ich liebe einfach diese Gewürzen. Ich habe bei Coro auch noch nie eine eklige Gewürzmischung auf Nüssen gehabt oder so. Irgendwie hat mich alles immer überzeugt bei denen. Und natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, was ich auch immer ganz gut finde. Und ja, deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese Nussmischung oder Gewürznusspackung an. Super geil, auch so abends vom Fernseher, einfach um noch was wegzusnacken.
Ja, vor allem, das ist ganz praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl, nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilotüte vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli-Fans. Gerade wir zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier eine richtige Müsli-Festival jeden Morgen. Und da gibt's bei Coro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind, zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore im Rennen. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr bei Coro richtig.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code VIBERS. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf corodrogerie.de, coro-shop.at oder coro-shop.ch. Und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge, bei einer sehr osterlichen Folge, VIBERS.
Stimmt.
Ist ja heute Ostermontag, Toja.
Stimmt, der Osterhase war gestern da. Toja Stups, der kleine Osterhase. Ich bin ja gerade nicht in Hackelburg, Leila. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob du es merken kannst, diese Brise riechst. Ich bin ja gerade an der Nordsee, ne?
Schön hier, jetzt merke ich es auch.
So siehst dieser du, leichte diese Möwe Windzug, da hinten,
der auch so durchs Handy kommt.
Siehst du die kleine Möwe?
Die habe ich nicht gesehen, aber ich sehe auch gerade dein Bild gar nicht. Deswegen, vielleicht kannst du das nochmal kurz ändern.
Ach so, ja. Das ist ja manchmal an der Nordsee, da hat man nicht so guten Empfang. Ja, schön, dass wir hier zusammengekommen sind an diesem Ostermontag. Ich bin natürlich noch in der Vergangenheit und saumäßig im Stress, habe noch nicht mal gepackt, obwohl ich in 2 Stunden auf der Autobahn sein müsste. Also wir reden jetzt von der Vergangenheitstoja, aber wir müssen hier Prioritäten setzen. Und das ist dieser Podcast, Leila. Das ist der ultimative Weibers-Podcast. Der geht quasi vor allem vor.
Ey, und Toja, ich kann dir sagen, ich bin auszusehen gerade komplett ins Osterwochenende gestartet. Mhm. Ich wollte mir nämlich noch schnell Kopfhörer kaufen und musste dazu zu einem Supermarkt, wo es alles gibt. Und die sind meine absolute Hölle, weil auf 2 Etagen, wo man nur auch mit Rolltreppe hoch und runter kommt, die ganz langsam nur läuft und wo nur Einkaufswagen draufstehen, ganz viele verschiedene Abteilungen. Und was ich halt vergessen habe, als ich losgegangen bin, einfach Menschen, die in Panik Ostereinkäufe tätigen. Ich glaube, Samstag sind doch eigentlich noch die Geschäfte offen, oder?
Samstag? Ja, da ist ja alles leer gekauft. Da gibt's ja schon wieder dann die Weihnachtsmänner. Die wurden ja schon längst ausgetauscht, die Osterhasen.
Es war Donnerstag, 8.15 Uhr und ich dachte ja. mir so, ach cool, gehe ich kurz Kopfhörer kaufen, ist ja nichts los. Toja, ich bin einfach wirklich, das war einfach Krieg dort, ne? Also es waren sogar voll viele Bundeswehrleute auch da, wo ich dachte, okay, also ich weiß nicht, ob die zum Einkaufen da sind oder um hier den Verkehr zu regeln, weil es einfach so kurz vor so einer Krisensituation war da drin. Ja. Ganz viele alte Menschen, die wirklich mit ihren Einkaufswagen einfach die Leute aus dem Weg rammen, um noch an die frisch aufgefüllten Regale zu kommen und ihre Ostereinkäufe zu machen. Ey, ich habe so Panikeinkäufe auf einmal getätigt, weil mich
selber
das so
auch
angesteckt hat. Ja, mich ja, hat das so angesteckt. Ich wollte gar keine Lebensmittel einkaufen und dann war ich immer so, oh mein Gott, das schaffe ich nicht heute nochmal in so einen Laden zu gehen.
Ja, fühle ich total. Nichts gegen alte Leute, ja, die haben ja ihre Daseinsberechtigung. Aber ey, ganz ehrlich, ich sag mal so, Leute Ü80 mit einem Einkaufswagen, wenn du denen einen Einkaufswagen gibst, den kannst du auch direkt eine Motorsäge hinschnallen. So, das ist dasselbe wie so Senioren und Seniorinnen auf so E-Bikes. Die haben dann diese Metallverlängerung. Ey, mit diesen Einkaufswagen, ja, da ist für die, das ist wie eine Superwaffe. Ey, wie oft ich angebounced werde von irgendwie so Metallmonstern und da ist immer ein Opa oder eine Oma dahinter.
Boah, ich sag's dir, das war einfach gerade, also mein Tag ist auf jeden Fall, also ich könnte mich jetzt ins Bett legen und schlafen und es wäre...
Ist ja schon ein Arsch.
Aber ich habe dann auch so Sachen gekauft, die ich gar nicht gebraucht habe, einfach weil die Sachen, die ich gebraucht habe, waren wieder eine Etage weiter unten und ich wollte auf gar keinen Fall nochmal die Etage wechseln, weil ich das so schlimm finde.
Du musst es kompensieren.
Ja, und deswegen bin ich halt einfach da so mit meinem Einkaufswagen auch so bescheuert. Ich wusste halt nicht, dass so viel los ist. Ich dachte mir schon so, komisch, hier gibt's echt wenige Einkaufswagen. Du sagst Einkaufswegen, ne? Deswegen zuckt dein Auge gerade so.
Ja, Einkaufswagen, aber es ist ja total falsch. Das heißt ja nicht die Wägen.
Nee, okay, gut.
Es ist der Wagen und die Wagens.
Die Wagens, oh Gott.
Ey, ganz kurze Anekdote, weil es mir gerade einfällt. Es gibt ja so Leute, die so ganz selbstbewusst falsche Wörter sagen, ne? Das liebe ich ja. Also ich habe ja auch so ein paar Sachen, die ich einfach erfunden habe und die ich einfach so durchziehe. Aber ich hatte in der 6. oder 7. Klasse, hatte ich eine Erdkundelehrerin, ganz liebe Grüße gehen raus, da haben wir das Thema Dinosaurier, Dinosaurier durchgenommen. Und dann hat die einfach in der Mehrzahl immer Dinosauriere gesagt. Und dann hat sich irgendjemand mal gemeldet und war so, Entschuldigung, aber, ich meine, es war in der 7., 8. Klasse, Entschuldigung, aber die Mehrzahl von Dinosaurier ist doch nicht Dinosauriere. Doch. Ja, und seitdem kann ich auch nicht mehr, kann ich jetzt auch nicht mehr aus meinem Kopf tatsächlich verschwinden lassen.
Sowas prägt sich total ein, ne? Das brennt sich in dein Gehirn und dann hat es für immer so einen kleinen Platz da. Vielleicht findest du es deswegen so cool, wenn Leute so selbstbewusst falsche Sachen sagen, weil das so was für die Ewigkeit ist. Was dann im besten Fall von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Das hat funktioniert, weil vielleicht war es so ein Experiment, so ein Schulexperiment.
wie krass man Menschen eigentlich beeinflussen kann. Und naja, ist ja auch egal. Du hast deine Ostereinkäufe jetzt alle erledigt. Sind die Osternester gefüllt?
Ja, ganz ehrlich, ich bin ja hier der einzige Osterhase. Und deswegen ist jetzt gerade auch die letzte Zeit, wo ich noch irgendwas heimlich machen kann, bevor mein Kind ins Osterwochenende startet. Und ich habe überlegt, jetzt schon die Sachen im Wald zu verstecken für Sonntag.
In Berlin? Würde ich nicht machen. Würde ich einfach mal nicht machen.
Also tatsächlich war bis gestern noch mal ein Plan, dass wir am Sonntag einfach in Grunewald fahren. Also da, wo Menschen auch viel Geld haben in Berlin. Und einfach ganz gut. Früh, wir sind eh früh Aufsteher, also ich unfreiwillig, ganz früh einfach schon die Osternester suchen, die andere Eltern versteckt haben. Und dass das unser Osterfest ist.
Ach, das ist ja eine lustiges Spiel. Ja, ne?
Und dann dachte ich mir nämlich so, weil das ist halt voll cool, dann brauche ich halt keine zweite erwachsene Person sozusagen, um Sachen zu verstecken. Mhm. Und habe trotzdem diesen Überraschungseffekt nicht nur für mein Kind, sondern auch für mich, weil ich ja auch mitsuche und auch Nester finde im besten Fall.
Aber da sind nur so Edelschokolade
und so
drin. Nicht vom Discounter.
Ja, und Tonis und so, weißt du, die haben da bestimmt so richtig.
Oh, Tonis,
die haben
ja.
Da bestimmt so richtig, keine Ahnung, so einen kleinen Goldbarren oder so, weißt du.
Hey, das interessiert mich mal. Also ich meine, das kann ja jeder handeln, wie er will, ne? Aber was ist bei dir im Osternest drin?
Also nach meinem kleinen Panikeinkauf gerade ist jetzt ein Puzzlebuch da drin. Mhm. Osterpixie-Bücher. Mhm. Ach so, getrocknet. Ja, jetzt kommt richtig die Öko-Mom raus, aber getrocknete Früchte.
Weil es würde bei uns einmal... mit voller Entsetzen würde das so stimmt, glaube ich, mit so zwei spitzen Fingern rausgezogen werden.
Mama, was ist das? Eigentlich reden wir ja nicht über sowas hier im Podcast, da outet man sich einfach ziemlich schnell. Ja, aber so, sowas in der Art ist da drin, ne? Und ich habe tatsächlich gerade noch Smarties gekauft und die sind von Nestle. Und ja, ich würde sie niemals kaufen.
Ich habe dich angesteckt.
Aber genau, ich musste an unser letztes Osterfest denken von einem Jahr. Bevor ihr
wir haben zusammen Ostern gefeiert letztes
und
Jahr.
Da mochte mein Kind noch keine Smarties, aber jetzt gerade beim Osterfest in der Kita mochte es sehr gerne Smarties und ich war so, oh nein, weil ich habe schon alle ausprobiert, die nicht von Nestle sind, die schmecken alle kacke.
Ja, es ist leider so und ich glaube deswegen ist Nestle auch der Teufel, weil die nämlich die bauen so viel Scheiße auf der Welt, aber die wissen einfach, dass alle anderen Smarties Scheiße schmecken und nur die
weißt
eigenen.
Weißt du was? Also ich weiß nicht, ob wir jetzt hier verklagt werden, aber Nestle ist für mich so ein Verein, also so kein Verein, aber ein Unternehmen. Nehmen wir mal an, da wäre jetzt irgendjemand, der ein richtig geiles Smartie oder Schokolinsenrezept auf einmal entwickeln würde.
Wie bei Cola meinst du? Wie bei Coca-Cola? Die alle umbringen, wenn man so ein ähnliches Rezept entwirft, da wärst du direkt abgestochen.
Also, das ist jetzt die nächste Verschwörungstheorie.
Ja, pass auf, und ich weiß, wie das nämlich abläuft. Da kommt, wenn immer eine neue Firma aufploppt, die sowas ähnliches machen wie Smarties, dann kommen so Beauftragte und die probieren die dann. Und wenn die zu gut schmecken, dann werden die... Hätte ich sofort abgestochen.
Nein, das ist alles hier nur ein Witz. Oh ja, ich habe jetzt ein bisschen, also wenn unsere Verschwörungstheorie wahr ist, dann sind wir die nächsten Leute im Fadenkreuz.
Dann sitzen wir nächstes Jahr bei Lanz im Podcast, im Ding, hier in seiner Sendung und dürfen erklären, woher wir diese ganzen Informationen
jedenfalls
haben.
Jedenfalls kauft
also,
keine Nestle-Produkte.
Wenn wir nächste Woche nicht mehr leben, ihr wisst Bescheid.
Nee, aber ich finde es wirklich, also bei Nestle bin ich echt so... Das finde ich so schlimm, weil da sehe ich einfach immer so Kinder vor mir, die verhungern.
Die dich traurig angucken. Ja, es ist schrecklich. Ach, ja. Das ist halt immer, ich meine, da haben wir halt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist auch witzig, wie wir jetzt so hin und her springen. Aber das ist halt dieser, ja, ethischer Konsum quasi, ne? Also ethischer Konsum ist halt nicht, es ist nicht durchzuziehen. Du kannst es versuchen und genau das ist, glaube ich, das Ziel. Man muss versuchen, so gut wie möglich zu konsumieren. Aber man kann nicht alles richtig machen.
Ja, aber man kann
dafür
schon auf
Schokolinsen einfach nicht verzichten.
So, ne? Also ich sehe das jetzt nicht so als, keine Ahnung.
Jetzt kommt Werbung.
Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig, denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze.
Und das muss noch mal versteuert werden, ne?
Also das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht es wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun.
Weil?
Weil die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet, ob man selbstständig ist, ob man festangestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, sodass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
Und was ich toll finde, ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und zeigt vor allem auch immer wieder Alternativen. Also wenn nach einem Jahr ein besseres Angebot da ist, dann wird dir das vorgeschlagen. Probiert es einfach mal aus, ladet euch die App runter. Ihr könnt natürlich durch uns ein bisschen was absahnen und zwar durch den Gutscheincode MILF54. Alles groß geschrieben. MILF54, was ein toller
54
Gutscheincode.
54 als Zahl.
Genau, 54 als Zahl, was ein toller Gutscheincode. Da könnt ihr zum Beispiel zwei bestehende Versicherungen, die ihr schon habt, einfach hochladen und dann bekommt ihr einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel Zalando, Douglas oder Ikea. Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache.
Das ist mal eine gute Sache, neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Es geht ja nicht nur um diese Schokolinsen von dieser, aber diesem Zeitpunkt sagen wir die Marke auch nicht mehr, weil wir Angst haben, dass gleich jemand klopft. Aber es geht ja nicht nur um die Schokolinsen, es geht ja um alles Mögliche, ob das jetzt Fleisch ist oder Fisch oder Alkohol oder es ist Tee, Schokolade, es ist ja alles möglich in jedem Business, je größer damit Umsätze gemacht werden, egal was es ist, gibt's Probleme so und man muss halt versuchen, sich damit auseinanderzusetzen und sich halt zu überlegen, mit was kann ich leben, mit was nicht und ja, aber alles richtig machen kann man halt nicht. So. Ich habe übrigens gelesen, wo wir bei ethischem Konsum schon sind, dass die Deutschen so wenig Fleisch wie noch nie essen.
Habe ich auch gelesen auf deinem Instagram-Account.
Was ich echt krass finde. Oh, Toja, die kleine Nachrichtenbiene. Was ich wirklich krass finde, ich bin ja selber nicht Vegetarierin, jetzt nicht überzeugt, also ich esse ab und zu schon Fleisch,
ich
aber nicht viel.
Tiere. Und die Umwelt.
Es ist nicht so, dass ich gerne Fleisch esse, aber ich hasse einfach Tiere.
One for the
nee,
team.
Quatsch. Also ich esse sehr wenig Fleisch und versuche einfach auch darauf zu achten, wo das herkommt. Das ist natürlich hier auf dem Land recht einfach oder einfacher als in der Stadt, weil ich kann tatsächlich einfach zum Bauern gehen und sagen, das da.
Und dann läuft das dann ab. Oh Gott.
Ja, richtig. Boah, diese Folge ist ja jetzt schon ein Albtraum.
Aus der Sackgasse kommen wir halt auch nicht mehr raus, indem wir gleich über Geschlechtsprobleme sprechen.
Ja, das Smarty ist jetzt gelutscht. So. Ja, aber ich wollte sagen, dass ich das halt voll cool finde, dass es geht ja darum, was ich gerade gesagt habe, dass man anfängt darüber nachzudenken, was und wie viel man konsumiert. Und das finde ich total cool. Das ist offensichtlich, auch wenn sich viele Menschen da noch so vehement gegen wehren, aber dass es ja anscheinend doch irgendwie angekommen ist in den Köpfen, dass man halt nicht so in diesen Massen einfach gerade Tier konsumieren kann, wie das gerade getan wird. So.
Ich finde trotzdem, dass vegane Ernährung die einzige richtige Ernährung ist. Und ich bin selbst nicht vegan. Aber will ich nur mal kurz so sagen.
Ja, kann ja auch jeder so handhaben, wie er möchte oder sie möchte. Das ist ja das Tolle dabei. Ich möchte, wenn wir hier schon bei Instagram hausen sind, ich möchte noch zwei Sachen erzählen, die ich auf Instagram gefunden habe. Einfach so News und dann können wir zum eigentlichen Thema rüberswipen. Und zwar, Leila, wurde jetzt ein Bürgermeister gewählt in einem Dorf in Baden-Württemberg. Und dieser Bürgermeister, der ist ganz besonders, nämlich das ist ein geflüchteter Syrer. Mhm. Und diese Geschichte fand ich so mega cool, dass ich es unbedingt erzählen wollte, weil man ja oft auch, jetzt wo ich auch Dorfi bin, hat man sich ja oft so auch so, weil man so ein bisschen so Vorurteilen zu stellen, ne, dass viele Dörfer so vielleicht intolerant sind oder je kleiner die Kommunen sind, dass es, ja, dass man einfach nicht mehr so liberal ist. Und dieses kleine 2500 Seelendorf namens Ostelsheim, finde ich, setzt da ein cooles Zeichen und hat einfach einen Bürgermeister gewählt. Übrigens nicht einfach, weil er Geflüchteter ist, so soll das jetzt auch nicht verstanden werden, sondern der Typ hat eine Ausbildung gemacht, hat ein Stipendium bekommen und ist jetzt einfach ein geiler Bürgermeister. Das finde ich einfach stark. Und das kann man einfach auch mal erzählen. Die zweite Nachricht, die ich dir präsentieren will, Leila, also besser gesagt nicht dir, weil, also natürlich weißt du es schon, weil du warst ja dabei.
Ich weiß schon ein bisschen länger.
Du weißt es schon ein bisschen länger. Es fliegen ja drei Männer zum Mond und eine Frau.
Ja, und was soll ich sagen? Das Training hat sich gelohnt. Ich hoffe, mein Kind wird nicht krank.
Das weil
stell dir vor, einfach so dein ganzes Leben lang trainierst du, Astronautin zu werden und dann so, oh sorry, ich kann nicht mitkommen. Mein Kind hat irgendwie schon wieder, keine Ahnung.
Hand, Fuß, Mund, Seuche,
Kita,
Fäule.
Läuse, keine Ahnung.
Ja, das finde ich ganz toll. Das ist die erste Frau auf der Mondmission.
Wie heißt sie eigentlich?
Die Frau, die NASA-Astronautin, das ist einfach die Frau. Also die Männer kann ich dir gerne nennen. Aber nee, also die Astronautin heißt Christina Koch. Ah. Und die fliegt im kommenden Jahr mit der Artemis-2-Mission einmal um den Mond herum. Genau. Und diese vier Menschen, diese drei Männer und die eine Frau, die werden die ersten Menschen in der Nähe des Mondes sein seit der Apollo-Mission. Und das muss man sich mal vorstellen, weil die war im Jahr 1972.
Wow. Boah, jetzt können wir ja richtig geiles Videomaterial auch machen.
Mit dir?
Ja, das sowieso.
Ja, du bist doch dann sowieso im Training.
Ich mach dann so ein YouTube-Tutorial, wie man sich schminkt ohne Schwerkraft.
Oh, ich fände das ja schon cool, wenn wir irgendwie mal sowas...
wenn wir auf den Mond fliegen würden.
Ja, wenn du mal auf den Mond fliegen könntest und so. Ich fände das schon fair gegenüber dem Podcast. Wir müssen mal hier ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Wir brauchen mehr Klicks und Likes und
Hashtag
Follower und Hörerinnen.
To the Moon. Weißt du, was ich mich gefragt habe, nachdem bekannt gegeben wurde, dass ich zum Mond fliege, ob die Leute mich krass judgen würden dafür, weil ich Mutter bin. Und das ist ja schon eine sehr... Also es ist... schon auch ein hohes Risiko.
Kommt ja, glaube ich, drauf an, wie lange du weg bist.
Nee, aber ich meine, es kann ja sein, dass irgendwie, weißt du, Fehlstart, keine Ahnung, weißt du.
Ach so, falls da irgendwas passiert.
Also, ich meine, ich würde ja schon mega krass
Männer
gejudged
würde man nicht
werden,
judgen.
Wenn ich Motorrad fahre, weil das Risiko, dass mir irgendwas zustößt, als wertvolle Mutter, ist natürlich größer. Und ich glaube, wenn ich zum Mond fliegen würde, dann gäbe es einen richtigen Shitstorm.
Das kann ich mir auch vorstellen. Das würde beim Mann aber nicht passieren, egal wie viele Kinder
ja,
er hat.
Der würde als Held
vermutlich
sterben.
Der würde als Held sterben, er hat es für seine Kinder getan. Ja, das ist tatsächlich auch ein richtig schönes Beispiel für Antifeminismus.
Sexismus ist das Wort, was du suchst vielleicht.
Wir haben noch gerade über eigen erfundene Wörter gesprochen und das ist mein eigen erfundenes Wort, das ich durchziehe wie einen dicken Stiefel. Ich finde es ein super Beispiel, weil es gibt ja so ein paar Redewendungen, die man gerade zu Frauen sagt, die einem Mann gegenüber total merkwürdig wären. Also sowas wie, lach doch mal. Also ich muss ja tatsächlich währenddessen lachen, wenn ich mir vorstelle, ich sag das zu einem Mann. Also weil wir das einfach so selber als Frauen so kennen, dass eigentlich nur Männer das zu einem sagen, Mensch, aber mit Lächeln siehst du aber hübscher aus oder lach doch mal.
Ich muss sagen, dass es mir schon, also ich glaube, das ist jetzt mal als Kind passiert, dass mir das ein Mann gesagt hat.
Ja, als erwachsene Frau ist, glaube ich, auch schon länger nicht mehr, aber ich kann mich erinnern, dass es zu mir öfter gesagt wurde und zwar viel als Teenager. Mm. Ich habe als Teenager immer geguckt, als würde ich dir gleich an die Gurgel sprengen. Hm. Das war einfach mein Look. Das hat einfach so dazu gehört.
Cool,
und ich habe das
damals
deswegen sehr oft gehört. Ja, es war cool.
Ich war ja auch super cool. Metal und da durfte man ja auch nicht lieb schauen.
Man durfte nicht. Nee, man durfte das gar nicht. Ich war ja auch mal ganz schwarz angezogen. Aber zu Jungs hat man es halt nicht gesagt. Aber jetzt schweifen wir schon wieder ab. Aber das ist für mich so ein perfektes Beispiel, weil man quasi bei der Frau direkt sagen würde, Mensch, hat die keine Kinder? Und bei den Männern wahrscheinlich nicht. Mhm. Ne? Ja, so ist das. Aber deswegen können wir ihren Namen, finde ich, ruhig nochmal sagen. Das ist die NASA-Astronautin Christina Koch.
Damit ihr auch
Koch
wisst, an wen der Shitstorm geht.
An wen der Shitstorm geht. Und falls ihr ein kleines Shitstörmchen an die Männer weiterleiten wollt, wir nennen die jetzt einfach aus, weil wir ja Journalistinnen sind und der Vollständigkeit halber.
Ach man, das sind die Männer-Astronauten, die männlichen Astronauten.
Komm, die sagen noch, Victor Glover, Reed Wiseman und Jeremy Hansen. So. Okay, Leila, ich wollte dich noch kurz fragen, wie es dir geht, bevor wir in unsere große Fungi-Folge reinstarten.
Also untenrum ist alles bei mir tippitoppi.
Untenrum
ist
alles gut.
Und ja. Nachdem ich die Nachricht von unserer Gynäkologin gelesen habe, geht's mir natürlich noch viel, viel besser. Danke auch, dass du sie in alle Gruppen, in denen wir gemeinsam sind, gepostet hast.
Wir haben so mehrere Vibers-Gruppen, muss man wissen. Das ist so eine Marketing-Gruppe. Die eine Gruppe ist so für unsere Tour, für unsere super mega Mini-Show-Tour. Und manchmal komme ich so ein bisschen durcheinander, welche Gruppe jetzt für was ist. Da sind immer unterschiedliche Teams auch drin. Und ich habe dann so richtig schöne, untenrum werdet ihr gleich ja erfahren, nur Themen, wo es um die Gesundheit untenrum geht, schön in andere Gruppen reingeballert. Aber dann weiß doch jetzt jeder
Bescheid.
Ja, und dann
kam die Antwort, unsere Gynäkologin, darf ich sie vorlesen?
Ja, klar.
Liebste Toja, ich liebe die Scheiden deiner Freundinnen. Sie sind immer so nette und tolle Frauen, also immer gerne her mit denen. Und dann kam noch was anderes, aber das hat sie in unsere Tourgruppe auch gepostet und das fand ich sehr lustig auf jeden Fall.
Gern geschehen. Naja. Ich erhelle immer gerne eure Gemüter. Ich bin total im Arsch, Leila. Ich bin richtig heftig im Sack.
Du, ich habe gar nicht gefragt.
Gut, das einfach auszusprechen. Das kenne ich. Das kennt man vor allem als Mutter, dass man einfach nicht gefragt wird.
Das
weil
stimmt
man das
nicht,
so,
das war das Erste, was ich dich heute gefragt habe.
Man setzt das so voraus, dass man im Sack ist. Nee, ich bin wirklich richtig hardcore, mega heftig im Sack. Ich arbeite gerade so unfassbar viel. Es ist einfach alles viel zu viel. Wir haben hier gerade, wir arbeiten hier zusammen, mein Partner und ich. Wir machen hier gerade so ein Agentur-Live, glaube ich, zu Hause. Wir sind so gefühlt eine 100-Mann-Frau-Agentur in zwei Personen drin. Und das ist richtig, richtig heftig anstrengend. Und deswegen freue ich mich ja so krass, dass die Zukunftstoja, die ihr jetzt in euren Ohren habt, schon an der Nordsee sitzt. Und mal ein paar Möwen in den Arsch schaut. Aber ich bin voll im Sack, Leila, ich bin voll fertig.
Das tut mir richtig leid, aber es ist auch ein Ende in Sicht. Also zumindest eine kleine Etappe.
Ja, am 27.04. ist der Großteil, glaube ich, geschafft. Dann gibt's eine kleine Megabombe, die platzen wird. Ein kleines Brandbaby, das geboren wird. Aber bis dahin muss ich noch ordentlich pressen. Ich sehe das wie so eine Geburt. Und dadurch, dass ich ja dafür bekannt bin, tagelange Geburten zu erleben, wird das auch bei diesem neuen Brandbaby so sein. Nur dass die Geburt schon über Wochen dauert. Ja, ich kann nur sagen, dass ich trotzdem jeden motivieren will, wenn er oder sie eine Idee hat, wenn man irgendwie Bock hat, irgendwas zu machen. Das ist super anstrengend und ich schimpfe dann auch ganz viel, aber es macht auch Spaß.
Total. Also ich kann sagen, ich habe gerade genau das Gegenteil von dir, glaube ich. Ich habe gerade wieder so eine Phase, wo es mir richtig, richtig Spaß macht und
ja.
Es ist nicht so, als ob alles super läuft. Es sind wieder sehr viele Dinge eingetreten, die unvorhersehbar waren sozusagen. mir ist nämlich auch kurzfristig mal wieder jemand Neues abgesprungen und ja, das ist leider genau wieder das eingetreten, was die letzten Male eingetreten ist, dass die Leute wahnsinnig gerne bei uns Probe arbeiten und dass sie dann aber also wenn es dann wirklich um Arbeiten geht, dass sie dann halt einen Rückzieher machen. Also wenn ihr richtig, richtig Bock habt zu arbeiten und Bock auf Versand und Kundenservice habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an janin@muniek.de. Wir suchen da.
Ihr braucht so Kundinnen-Support,
genau,
ne?
Und Versand.
Und aber jemand, der auch selber
genau,
packt?
Das ist bei uns eine Position.
Ja, okay.
Genau.
Also quasi Fulfillment.
Yes.
Okay.
Und genau, da hätte jetzt eigentlich letzte Woche jemand angefangen und das hat aber nicht funktioniert.
Scheiße.
Und ja, das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Wir haben mega geile Arbeitsbedingungen. Also wir sind halt so voll New Work-mäßig unterwegs und bieten sogar komplett flexible Arbeitszeiten und also nach der Einarbeitung. Wenn ihr Bock habt, und gerne auch Studentin oder Student seid, dann könnt ihr euch bei uns melden für den Job. Und für alles andere immer gerne Initiativbewerbung. Also wir suchen immer wieder Leute und jetzt geht bei uns krass die Saison los und wir füllen unsere Löcher, sobald sie entstehen, sage ich mal, mit neuen Mitarbeitenden.
Mit Bikinis.
Genau, aber irgendwie, ach keine Ahnung, ich habe gestern auch wieder Pakete zur Post gebracht, warum auch immer die nicht abgeholt wurden. Und irgendwie ist es so schön, dann hat mich der Typ bei der Post gefragt, und was machst du denn, warum hast du so viele Pakete und so, und dann haben wir so darüber geredet und irgendwie manchmal, also auch in so einer Woche, wo ich auch so viele Showroom-Termine habe und viele Leute so face-to-face glücklich machen kann mit meinen Produkten, die wir uns so die letzten Jahre ausgedacht haben, dann gibt mir das wieder so einen richtigen Aufschwung.
Ja, es gibt einen Boost. Das gibt einen Boost, ich kann es total nachvollziehen. Das tut einfach gut, erschaffene Dinge zu sehen und dafür Feedback zu bekommen. Ich war ja in Köln vor 2 oder 3 Wochen und auf dem Rückweg, wir hatten einen Termin, weil wir ein neues Produkt im Labor entwickelt haben. Und auf dem Rückweg stehen wir an der Kreuzung, meine Head of Brand Kirsten und ich. Und dann gucke ich aus dem Fenster und dann steht an der Kreuzung eine Frau auf dem Fahrrad mit einer roten Cap von uns.
Geil.
Und ich habe sofort gehupt wie eine Irre. Die ist super erschrocken. Hat keinen Plan, was los ist.
Ja, und dann musst du sie ins Krankenhaus.
Geschichte zu Ende.
Nee, da haben wir das so Fenster
runtergekurbelt, ganz elektronisch runtergekurbelt. Und habe ich rausgeschrien, ey, geile Cappy! Und die ist mega erschrocken und ich glaube, sie hat mich auch gar nicht erkannt und wusste, glaube ich, gar nicht, wer ich bin.
Wahrscheinlich so voll die schlimme Story. Wahrscheinlich hat sie die so geschenkt bekommen oder so.
Ja, oder gefunden. Im Altkleidermüll. Nee, die hat dann tatsächlich uns geschrieben, beziehungsweise gepostet und uns getaggt und so und hat eine Story gesagt, wie lustig das war und so. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr... Ich glaube, ich spreche da auch für dich. Das ist für uns das schönste Kompliment, das man uns machen kann, dass man die Produkte, die wir quasi ins Leben bringen, zur Welt bringen, wenn ihr die auf dem Kopf oder an den Brüsten oder am Po habt. Das ist einfach das Allerschönste.
Nee, also
ich bin da
nur
so
auf
stolz
den Kopf,
drauf.
Bitte. Ich hätte gerne, weil ihr lauft ja nicht im Badeanzug oder im Bikini draußen auf der Straße rum.
Ja, aber doch am Strand.
Deswegen,
oder im Schwimmbad.
Wenn ihr draußen rumlauft, dann bitte eure Badeanzüge auf den Kopf tragen. Einfach nur.
Ach so.
Das wäre mir einfach so ein persönliches Anliegen, weil, spread the word.
Ja, aber
so,
wenn Leute im Urlaub sind und deine Bikinis anhaben und Stories posten, sagen, ey, guck mal, ich habe das an und endlich habe ich einen passenden Bikini. Ey, da fängst du an zu heulen, oder nicht?
Ja, ja, voll. Also, absolut. Also, das ist vor allem. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie sich ganz oft dann ganz doll Mühe geben für die Fotos, weil ich ja auch voll viel so reposte immer.
Ja,
und das finde ich dann so mega süß einfach und also mega cool auch, wenn die dann so richtig so ein Fotoshooting, so ein halbes am Strand haben und das dann irgendwie in ihre Stories posten. Taggt auch bitte immer Leila Lowfire, weil auf Munich sind wir nicht so oft online.
Das ist jetzt auch das Letzte. Wir haben schon eine halbe Stunde verquatscht, ohne mal wieder über unser eigentliches Thema zu sprechen. Ich wollte dich noch mal dran erinnern, Leila. Wir haben jetzt noch 6 Wochen Zeit, bis ich ein Bikini bekomme. Weil dann fliege ich nach Sardinien und ich kaufe mir keinen anderen, sage ich dir. Wenn du mir kein Bikini gibst, dann gehe ich nackt.
Wir sind da schon in Produktion. Das. Du willst ja das allerneueste Modell haben und das dauert eben noch ein bisschen.
Ach, ich nehme dann alles. Hauptsache, ich hab was an.
Aber du hast ja auch schon wieder nur die Hälfte von deinen Brüsten, seitdem wir dich das letzte Mal ausgemessen haben.
Ja, die sind eingeschrumpft.
Ja.
Die sind nach dem Stillen wirklich eingeschrumpft. Zum Glück. Mein ganzer Körper, alle Brüste der Welt sind super. Aber also ich bestand ja wirklich nur noch aus Möpsen. Also die waren so groß, eine Brust war so groß wie mein Kopf. Es war einfach, es wäre auch einfach unangenehm gewesen. So. Deswegen bin ich froh, dass die jetzt sich halbiert haben. Ich möchte gerne Etage weiter runter. Und da geht's
Etage weiter
drum.
Runter, ich muss mal ganz kurz sagen, hier wird gerade unter mir, wird gerade was geflext. Und nicht im sexuellen Sinne. Und deswegen
Ach, ich höre nichts.
Jetzt hat's gerade, da ist es wieder. Nur, falls ihr euch wundert.
Okay, also wir gehen eine Etage weiter runter. Wir sprechen heute nicht über Brüste. Wir haben heute eine große Untenrum-Folge. Ich musste kurz meinen Brechreiz unterdrücken, denn als ich das Dokument aufgemacht habe, das unsere Redakteurin uns geschickt hat zur Vorbereitung, stand einfach als Thementitel Hüttenkäse. Da habe ich direkt gedacht, cool, ich gehe jetzt mal wieder, die Folge mache ich nicht.
Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich bin ja so Symptomimitatorin.
Ach so.
Und dann fängt das hier an mit Jucken, Brennen, Ausfluss. Und ich denke sofort so, oh mein Gott, ist alles in Ordnung bei mir? Hör noch mal ganz tief in dich rein, ob nicht da doch so ein ganz leichtes Jucken ist oder vielleicht ein bisschen Brennen oder so. Aber ja, es ist echt schlimm. Also ich entschuldige mich jetzt schon für alle, die auch so sind, dass sie so Sachen nicht hören können, ohne dass es bei ihnen schon losgeht mit Symptomen.
Wie Läuse, ne? Da gibt einem auch alles auf
den Kopf.
Sag's
nicht, Toja, wirklich. Ich kann nicht anders, als mir den Kopf zerkratzen danach. Nee, es ist wirklich schlimm. Also tut mir leid, aber ich finde das Thema super wichtig, weil es ist echt schon öfter vorgekommen, dass wir Nachrichten bekommen haben von Menschen, die lange, über einen sehr langen Zeitraum ein Problem mit ihrer Vagina hatten, egal ob das jetzt irgendwie eine, oder sagen wir mal mit ihrem untenrum, weil das bezieht ja alles ein, egal ob das jetzt so eine Blasenentzündung ist, die irgendwie seit Jahren immer wieder kommt, oder eine Vaginose, die einfach nicht weggeht und immer wieder kommt, oder Pilz, genauso gibt's auch Leute.
Ja.
Und das ist wirklich auch, also ich glaube, man kann sich gar nicht so vorstellen, was das für eine krasse Belastung ist, wenn man das nicht mal erlebt hat, so durchgehend einfach da Probleme zu haben und auch immer wieder zu Ärzten und Ärztinnen gehen zu müssen, die dann auch nicht mehr weiter wissen. Mhm. Also ich kann mich an so eine Situation erinnern, ich hatte wirklich super lange so eine wiederkehrende Vaginose.
Irgendwann
saß ich bei meinem Gynäkologen und der hat echt so Bücher aus seinem Regal geholt, so riesige Wälzer, hat sich da hingesetzt, vor mich hingesetzt und hat angefangen Sachen zu lesen, was er noch machen könnte. Und ich meine, ist ja schon mal ganz cool, ne? Also jemand, der halt so offen damit umgeht, dass er auch nicht mehr weiter weiß, ist vielleicht jemand, der noch was lernen kann. Aber das war halt auch so generell, war das so ein bisschen sein Ding. Also ich hatte das Gefühl, der hat irgendwie so schon hart so ein Fernstudium gemacht oder so.
Ja.
Also ich habe den ja dann auch gewechselt in der Schwangerschaft. Aber ja, also auf dem Level waren wir einfach, weil das Problem ist ja auch gerade bei Vaginose und bei Pilzen, wenn die immer wiederkehren, ist das so, dass du oft sehr starke Sachen verschrieben bekommst, die aber dann das andere auslösen. Also wenn du eine Vaginose hast und Antibiotikum bekommst, dann begünstigt das einen Scheidenpilz. Und wenn du einen Scheidenpilz hast und so viel Antifungizide bekommst, dann kann das auch wieder eine Vaginose begünstigen. Also das kann einfach so die unendliche Story werden.
Mhm. 3 von 4 Frauen haben mindestens einmal im Leben einen Scheidenpilz. Und man sagt, wenn man so 4 Infektionen im Jahr hat, also einen Scheidenpilz, dann muss man unbedingt ärztlichen Rat suchen. Und ganz wichtig, wenn wir jetzt über Scheidenpilz sprechen, das ist nämlich auch ein großes Thema, da ich glaube, fast jede Freundin von mir hatte das nämlich auch schon. Wenn es nach Fisch riecht, dann ist es ein Hinweis für eine bakterielle Infektion und kein Pilz. Und auch da, also wenn das einen Geruch gibt, dann solltet ihr sowieso, wenn ihr das merkwürdig findet und es sehr stark ist, dann solltet ihr unbedingt eine Gynäkologin, Gynäkologen aufsuchen. So. Und sowieso, wenn man schwanger ist oder Fieber hat oder alles, was mit Schmerzen verbunden ist, auch sofort los auf dem Stuhl. Wollen wir mal ein paar Nachrichten vorlesen? Denn natürlich sind nicht nur wir beiden Adressatinnen für einen tollen Scheidenpilz und Co., sondern auch ihr habt uns Nachrichten geschickt. Und ich möchte mal eins vorwegnehmen. Für mich ist das jetzt nicht auch nicht, dass ich da morgens aufwache und mir denke, cool, ich habe richtig Bock heute, richtig viel über Scheidenpilz und Vaginose und Fischgeruch zu sprechen. Aber ich glaube, genau das ist halt der springende Punkt. Es ist ein unangenehmes Thema, mit dem man sich, finde ich, gar nicht auseinandersetzt oder viel zu wenig. Und erst, wenn man es hat. Und das ist eigentlich zu spät, weil man sollte schon vorher wissen, wie man sich zu verhalten hat, was alles auf einen zukommen kann, wie man Symptome erkennen kann. Ich hatte früher, so ich sag mal zwischen 16 und Anfang 20, hatte ich ganz, ganz komische Vorbehalte, zu meinem Gynäkologen zu gehen. Das muss man sich mal vorstellen, weil ich irgendwie eine Scham hatte, dass ich gedacht habe, muss man sich überlegen, wie paradox das ist. Ich hatte irgendwas, es hat komisch gerochen oder was auch immer. Und ich habe mir gedacht, das ist mir unangenehm. Ich will nicht, dass mein Arzt das mitbekommt. So, und ja, ich glaube,
so wie
dass
wenn
ich
du
aber
Angst hast, zum Waxing zu gehen, weil du behaart bist, weißt du?
Ja, richtig. Ja, genau. Und ich glaube, ich möchte einfach damit so ein bisschen aufräumen oder so ein bisschen einem Selbstbewusstsein da auch geben, dass das Normalste der Welt ist, dass man nicht immer 100% gesund ist, egal wo am Körper. Und dass es normal ist, wenn man mal
zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gehen muss. So, das ist halt, so funktioniert der Körper halt.
Absolut. Und viele Krankheiten sind auch einfach kein Indiz dafür, dass du irgendwie deine Intimhygiene vernachlässigt hast oder sonst irgendwas. Also da muss man sich so ein bisschen von lösen, dass man denkt, also das ist halt auch so eine Sozialisierung, weil ich kann mich noch dran erinnern, dass ich aufgewachsen bin als junge Frau und Männer immer über Fischgeruch gesprochen haben, so von wegen, ah, die riecht nach Fisch oder so.
Ne? Ja, genau.
Also das ist auch ein Schimpfwort
eigentlich auch gewesen, ne?
Ja. So, dass es halt irgendwie das Schlimmste ist, was du als Frau machen kannst und das Unattraktivste, wenn du halt irgendwie irgendein untenrum Problem hast. Und natürlich ist es dann irgendwie weird, wenn man wirklich dann das erste Mal nach Fisch riecht und sich denkt so, oh mein Gott, jetzt ist es soweit.
Niemand, ich darf nie wieder das Haus verlassen.
Ja, es ist halt einfach schlimm. Aber man muss sich echt so ein bisschen davon lösen. Und ich finde, also bei mir ist es so, dass meine Vagina, Vulva, auch alle Teile meines Körpers eigentlich, also dass ich halt das brauche, dass ich mich wohlfühle, um wirklich einen guten Tag zu haben. Weil ich habe halt einen Scheißtag, wenn ich irgendwie untenrum, wenn es mir da juckt, brennt oder sonst irgendwas. Und ich glaube, so geht es halt den meisten Menschen.
Man denkt ja auch wirklich dann nur noch daran, ne? Ja. Ich lese mal eine Nachricht vor. Hallo ihr beiden. Großartig, dass ihr über untenrum Krankheiten sprechen wollt. Ein Thema, das viel zu selten besprochen wird und das wirklich in den Geldbeutel und auf die Psyche geht. Ich selbst habe Endometriose und wurde zum Glück letztes Jahr operiert. Meine komplette Blase war von der Krankheit befallen. Ich hatte somit vor meiner Operation jeden Monat mindestens eine Blasenentzündung. Absoluter Horror. Das ganze Entzündungen haben sich über ein Jahr gezogen. Leider bin ich auch nach meiner OP schnell wieder an Blasenentzündungen erkrankt. Mir konnte niemand helfen. Ich habe dann zum Glück eine Folge der Ernährungsdocs im Fernsehen gesehen, in der chronische Blasenentzündung behandelt wurde, indem man auf Zucker, Weizen und rotes Fleisch verzichtet. Ein mega Erfolg. Meine Blase habe ich endlich wieder im Griff. Durch die ganze Antibiotika, die ich nehmen musste, habe ich leider aber auch chronische Vaginosen bekommen. Ach, Mensch, die nimmt ja alles mit. Das ganze Bingo hier. Hierbei habe ich leider noch nichts finden können, was meinen pH-Wert hilft. Aktuell bin ich aber auch hochschwanger und habe große Hoffnung, dass nach der Geburt alles wieder einpendeln wird. Danke, dass ihr dieses Thema ansprecht. Ich glaube, dass es vielen Frauen weiterhilft und sie sich nicht mehr alleine fühlen.
Ja, super krass. Und wir haben ja so viele von diesen Nachrichten bekommen, die eigentlich sich genauso crazy lesen wie diese. Deswegen, du bist auf jeden Fall nicht alleine, wenn du das hier hörst.
Nee.
Endometriose ist sowieso ein Thema, wo wir auch nochmal getrennt, glaube ich, drüber sprechen sollten, weil das einfach auch noch so wenig erforscht ist dafür, dass es so viele Frauen haben und dass er auch wirklich den Alltag krass einschränkt, die Lebensqualität einschränkt. Und das ist auf jeden Fall was richtig schlimm ist. Und dann aber auch wieder hier diese chronische Vaginose. Und das ist auch voll krass, weil ich hatte nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt, hatte ich auch dauernd Blasenentzündung. Also ich musste gefühlt nur einmal kurz Sex haben. Und dann hatte ich sofort wieder eine Blasenentzündung und dachte so, oh nein. In meiner Familie ist es leider auch so, dass es da auch eine Person gibt, die halt auch durchgehend Blasenentzündungen hat.
Fast. Oh, hab ich auch, ja.
Und,
also nicht ich, aber...
Und ich dachte dann so, shit, ey, jetzt ist es soweit. Und da muss ja irgendwas passiert sein bei der Geburt. Also irgendwas, was es so begünstigt, was weiß ich, ich bin keine Ärztin. Ich will da keine Vermutung jetzt aufstellen. Aber irgendwas muss es doch begünstigt haben, dass es dann auf einmal nach der Geburt so losgeht. Und ich glaube auch, dass es eben auch was ist, was wenig erforscht ist, weil das eine typische Frauenkrankheit ist. Also für Männer ist es sehr viel schwieriger, eine Blasenentzündung zu bekommen als Frauen.
Ja. Ich glaube, jetzt muss ich hier Bibelfakten rausholen, aber es ist ja, glaube ich, auch erst seit Mitte der 90er so, dass Frauen generell in der Medizin beachtet werden. Also alle möglichen Medikamente und Forschungen bezüglich OPs und so wurden ja auf den männlichen Körper gemünzt. Also was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil auch die Größe des Herzens zum Beispiel unterschiedlich ist oder auch hormonell sich einfach Frauen und Männer unterscheiden. Und wenn du natürlich Medikamente nur für den Mann auf den Markt bringst, dann ist es natürlich, kann es fatal sein und tatsächlich auch einfach tödlich sein für Frauen. Was ich auch sagen wollte, nach der Schwangerschaft oder beiden Schwangerschaften hatte ich sowieso körperlich auch komplette Veränderungen. Also wenn ihr das auch habt, also egal, ob das jetzt eine Vaginose ist oder Neurodermitis oder es kann auch so sein wie Migräne, dass man auf einmal eine Lebensmittelunverträglichkeit hat. Das kann passieren. Das ist einfach auch diesem ganzen Hormonwirrwarr geschuldet. Der Östrogenspiegel steigt, dann fällt er wahnsinnig ab und dieser Hormonhaushalt im Körper, der hat halt natürlich auch Einfluss auf alle möglichen anderen. Ist ja ein Zusammenspiel, der ganze Körper. Und es hat natürlich auch einen Einfluss auf andere Organe, auf andere Sachen im Körper. Und kann ein Liedchen von singen tatsächlich. Also ich habe nach beiden Schwangerschaften ganz krasse Lebensmittelunverträglichkeiten gehabt. Ich habe das sowieso zwar seit ich Kind bin, so Schübe, so Neurodermitis-Schübe, hatte das aber ganz stark wieder nach den Schwangerschaften. Ich hatte bakterielle Vaginosen nach beiden Schwangerschaften. Das ist einfach scheißen unfair.
Ja, voll. Ich kann euch sagen, also bei mir war das nach, also spätestens 2 Jahren, also nachdem mein Kind 2 war, hat es, glaube ich, aufgehört. Also es war eine relativ kurze Zeit, wo ich halt immer wieder Blasenentzündungen hatte und dann war es wieder besser. Mhm. Also sowas kann sich auch nochmal verbessern nach der Schwangerschaft, wenn ihr das jetzt irgendwie ein paar Monate habt oder so, müsst ihr nicht irgendwie durchdrehen und sagen, das ist jetzt der Rest eures Lebens oder so, so wie ich das gerne mache. Aber genau, also es kann sich auch wieder so ein bisschen regenerieren, aber holt euch auf jeden Fall medizinische Hilfe, weil niemand muss unter diesen Schmerzen leiden, auch weil Blasenentzündung ist auch richtig hart. 10 von 100 Frauen haben einmal im Jahr eine Blasenentzündung.
Das ist crazy.
Und genau, hier steht auch nochmal, bei Frauen ist es wesentlich häufiger, weil es anatomisch einfach krass bedingt ist, dadurch, dass sie eine kürzere Harnröhre haben und der Darmausgang und die Harnröhre so eng beieinander liegen. Da muss ich sofort daran denken, dass damals mein Gynäkologe, als ich halt dauernd eine Vaginose hatte, also wirklich, es hat immer wieder angefangen, wenn ich aufgehört habe, Medikamente zu nehmen, dass er mir irgendwann erklärt hat, wie ich mir den Arsch abwischen soll.
Das hat er bei mir aber auch so gemacht.
Und ich meine, ja, es ist natürlich wichtig, weil vielleicht wurde irgendjemand nicht aufgeklärt oder so. Ne? Es gibt ja auch so Familien, wo sowas einfach nicht besprochen
wie
wird.
So
oder so. Ja, total.
Hat es dir auch vorgemacht?
Nein, das nicht.
So eine Handbewegung.
genau, deswegen, also no shame, ne, wenn irgendjemand nicht aufgeklärt wurde oder so, man sollte halt natürlich sich halt erst an der Vulva und dann am Arschloch abwischen und nie andersrum.
Ja, ja.
Auch ganz wichtig beim Sex, das, wenn man Analverkehr haben will, dass man dann nicht hin und her switcht, weil das einfach, also Darmbakterien sind halt für den Darm und nicht für die Vulva, für die Harnleiter oder sonst irgendwas. Das kann zu ziemlich viel unangenehmen Situationen führen. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass man darüber spricht. Aber er wusste sich halt irgendwann so nicht mehr zu helfen, dass er nur noch das als Grund gesehen hat. Und dann war ich halt einfach mega genervt, weil ich bin halt so jemand, also keine Ahnung, ich benutze feuchtes Klopapier, ne? Also ich bin da einfach sehr geregelt.
Ja, viele machen das. Ich glaube, viele machen das. Ja. Nee, ich nicht. Weißt du, wie deine Vaginose weggegangen ist? Weißt du das noch?
Ja. Mit dem Ende meiner Beziehung.
Wirklich?
Ernsthaft? Also ich war damals mit jemandem zusammen.
Nein. Die hat sich gegen den gewehrt.
Es war tatsächlich so, es hat angefangen, als wir zusammengekommen sind, einfach sehr viel Sex hatten. Und das ist sowieso was, also da gibt's auch so Honeymoon
Infektion, also dass man der neue Partner, dass die das Immunsystem erstmal den neuen Partner annehmen
das
muss.
Das, und
so,
wenn
ne?
man halt sehr viel Sex hat am Anfang von einer Beziehung, dann neigt man krass dazu, halt Blasenentzündungen zu bekommen oder Harnwegsinfektionen, das ist ganz normal. Mhm. Und das hört dann irgendwann wieder auf. Aber da war das irgendwie so, also ich hatte, glaube ich, auch so eine Harnwegsinfektion am Anfang, das habe ich aber auch, also ne, ich war da auch noch sehr viel jünger, hatte noch sehr viel mehr Zeit, hatte kein Kind und wenig Arbeit und konnte sehr
deswegen
viel Sex haben.
Einfach nur
Ernsthaft, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, einfach mal so eine Woche Sex haben. So. Okay, alles klar. Aber ja, genau, da war das halt noch so. Und dann habe ich auf jeden Fall davon auch so ein bisschen, also du kannst einfach nicht so viel Sex haben, ohne dass du untenrum irgendwie komplett stabil bleibst, weil, also nicht nur, dass du halt irgendwie zu einer Blasenentzündung oder Harnwegsinfektion neigst, sondern du hast dann halt auch so wie so blaue Flecken und so, ne?
Ey, wie machen das dann Sexarbeiterinnen eigentlich?
Naja, wenn du es halt oft machst, also erstens haben die gleichen Probleme, ne? Also die behandeln das einfach nur. Und wenn du aber jeden Tag sehr viel Sex hast, dann kann ich mir vorstellen, dass gewisse Dinge auch einfacher sind, aber also körperlich geil ist es nicht, wenn du so viel Sex hast.
Nee, das wollte ich gar nicht damit sagen, sondern dass es dass ich mir vorstellen kann, dass es halt doppelt anstrengend ist, wenn du mit diesen Sachen dann kämpfen musst und naja. Ich wollte dich fragen, wie es aufgehört mit dem wechselnden Partner, das finde ich ja interessant. Ich hatte
also nicht wechseln, sondern ich hatte dann einfach mal kurz keinen Sex, vielleicht
gar keinen. Weil bei mir war das gar nicht mit Sex verbunden.
Okay.
als ich das hatte. Das war für mich auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, also ich war Single auf jeden Fall. Und es war auch irgendwie ausgeschlossen, weil ich habe mich so unwohl gefühlt mit dieser Vaginose. Mal davon abgesehen, dass man das einfach riecht. Du merkst einfach, also wenn man sich jetzt fragt, wie fühlt sich das an? Ich glaube, es kann natürlich auch unterschiedlich sein von Mensch zu Mensch, aber das ist halt, du hast so ein Gefühl, dass es trocken ist, dass das brennt, es juckt, es beim Wasserlassen unangenehm. Also es ist von Intensität wahrscheinlich unterschiedlich von Frau zu Frau, aber ich fand vor allem, glaube ich, den Geruch einfach super störend.
Mhm.
Weil das ist ja auch, was viele Frauen Angst haben, wenn sie ihre Periode haben. Also man will einfach nicht riechen. Also jetzt nicht unbedingt nur, dass andere sich denken, oh, was schnuppert denn da? Sondern man will sich ja auch nicht selber so riechen, wie man nicht riechen möchte. Da musst, was lachst du denn da?
Ich versuche ja total. Ich weiß, aber ich muss einfach so daran denken, wie ich merke, ich bin jetzt einfach 30. Manche Sachen sind mir so hart egal.
Ja, siehst du dir also vielleicht, aber
mich hat letztens jemand geleckt, als ich meine Tage hatte.
Nee.
Und ich war wirklich? So, ja. Und ich dachte so, ja, keine Ahnung. Wenn es schlimm wird, hörst du auf, oder? Also.
Boah, heftig, Alter, wirklich?
Ja, ich bin einfach so, keine Ahnung, bei manchen Sachen bin ich inzwischen so krass entspannt.
Das bewundere ich echt an dir.
Ja, ich bewundere das auch gerade an mir, weil ich kann mich natürlich total daran erinnern, wie sich das anders angefühlt hat. Und ich bin, glaube ich, auch nicht immer so, ne? Also.
Also ich meinte aber eher, dass es, also wenn man, weißt du, wenn man sich.
Ich weiß, was du meinst. Du fühlst dich unwohl.
Ich fühle mich da nicht wohl.
Du willst nicht, dass da jemand mit seiner Nase direkt davor steht.
Nee, aber nicht nur mit der Nase. Ich fühle mich ja selber nicht wohl. Das ist ja genauso, wenn ich krass Bauchweh habe oder Kopfschmerzen oder meine Nase zu ist und man nicht richtig atmen kann. Man ist ja dann komplett auch nur darauf konzentriert. Also wenn man, ich beschreibe das immer, sobald deine Nase zugeht und du Schnupfen hast und so, dass du keine Luft mehr kriegst, dann denkst du ab diesem Zeitpunkt über nichts anderes mehr nach, wann geht die Scheißnase wieder auf. Also wie kriegst du diese Nase wieder frei? Und sonst denkst du, jetzt, wo ich gesund bin, denke ich ja keine Sekunde am Tag daran. Weißt du?
Ja.
Und genau so ist das halt, finde ich, wenn man eine Vaginose zum Beispiel hat oder ein Scheidenpilz oder so. Das ist ein fürchterliches Wort, Scheidenpilz. Scheide ist sowieso ein Scheißwort. Pilz. Ein Fungi.
Fungi.
Ein Fungi.
Ja, was ich auch richtig schlimm fand bei der Vaginose ist, wenn du, also du hast ja so einen Ausfluss, aber der ist nicht so ausflussmäßig so klitschig, geil, sondern der ist halt so trocken, flüssig.
Ja.
Wir gehen jetzt richtig
ins Detail. Es ist, als würde man pinkeln.
Ja, und das ist halt, also du nässt halt einfach. Also du hast keinen Ausfluss, sondern du nässt.
Das ist das richtige Wort.
Und es fühlt sich halt wirklich, also du fühlst dich auch wirklich krank.
Ja, finde ich auch.
Weiß noch, wie das war, und das war echt nicht auszuhalten. Und den ganzen Tag ging es irgendwie nur darum, und was man noch machen könnte. Und dann bekommst du meistens Antibiotikum verschrieben bei der Vaginose, wenn es halt wirklich schlimm ist. Und wie wir wissen, warten die meisten Menschen, die sowas haben, auch gerne, bis es richtig schlimm ist. Was aber auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass man einen schlechten Termin bekommt bei GynäkologInnen und dass manche Sachen nach ein paar Tagen einfach wieder weggehen. Also es ist ja echt so, ich habe das auch jetzt immer noch manchmal so, dass ich mir denke, irgendwie ist mein pH-Wert gerade nicht so in Ordnung. Und dann warte ich immer noch so 2-3 Tage und meistens ist es danach wieder okay. Und es war einfach, ich habe zu viel Mist gegessen, irgendwie Alkohol getrunken. Alles, was das irgendwie so beeinflusst.
Es kann auch eine Hormonumstellung sein. Man merkt ja, gerade wenn man wenn man nicht die Pille nimmt zum Beispiel oder keine Hormonverhütungsmittel, dann merkt man, glaube ich, die Veränderungen des Hormonhaushaltes noch viel mehr, also logischerweise. Und gerade damit, finde ich, können solche Sachen auch immer kommen und gehen. Und bei dieser Vaginose damals, ich kann auch sagen, es hat bei mir ewig gedauert. Ich glaube wirklich so fast ein halbes Jahr. Also es hat sich wahnsinnig lange hingezogen. Also es war mal wieder besser, dann wieder schlechter. Und ich habe auch ziemlich schnell Antibiotikum bekommen. Das ist dann so ein Ein-Tages-Antibiotikum gewesen, glaube ich. Und dann war das weg und kam aber wieder. Mhm. Und als das wieder kam, nach dem Antibiotikum, da war ich wirklich fertig mit den Nerven.
Ja.
Und dann habe ich noch mal eins gekriegt und dann war es weg. Und war, weißt du was, dazwischen kam es dann wieder. Und dann habe ich auf Raten einer Freundin eine Milchsäurekur gemacht.
Mhm.
Und zwar nicht nur so einmal, dreimal, sondern ich habe 14 Tage lang so eine Kur gemacht. Das sind so kleine, wie so kleine Zäpfchen sehen die aus. Und die steckt man sich einmal am Tag dann rein. vorm Schlafen gehen und dann wird dann
super eklig, du hast so krass Ausfluss dadurch, also es läuft dir halt einfach beim Schlafen wieder raus, es macht alles dreckig und verkrustet.
Sorry für diese Folge, aber
ja, total, aber man muss es doch mal erklären, oder? Also es gibt es als Zäpfchen und als so flüssiges Gel, was man sich da unten reinschiebt und es ist beides einfach, es ist nicht geil.
Nee, es ist nicht geil, aber ich glaube, dass das ein super Weg ist, auch wenn es nervig ist, das mal auszuprobieren und durchzuziehen. Und das kann da wirklich helfen, bevor man sich da dauernd mit Antibiotikum zuknallt.
Mach das aber auch nicht zu lange, weil es geht so krass ins Geld. Diese Dinger sind so teuer.
Es ist so teuer.
Und das ist, glaube ich, auch das, was die Hörerin hier meint. Das ist halt, es geht so ins Geld, wenn man sowas hat. Weil bei mir war das halt auch so. Ich hatte tatsächlich noch länger als du, glaube ich, die Vaginose. Also bei mir, wenn ich so dran denke, ich glaube, es war ein Jahr oder so. Und ich hatte halt auch immer Milchsäurekur zu Hause und habe wirklich, sobald ich das Gefühl hatte, es geht wieder los, habe ich angefangen damit. Und das Problem war immer, wenn ich aufgehört habe, ging es sofort wieder los. Also es war echt irgendwie sowas, was halt nicht erklärbar war und was halt dann zum Glück irgendwann wieder weggegangen ist. Also manchmal ist das wahrscheinlich einfach echt so eine Hormonsache.
Und ich glaube auch, ja.
Und dann hast du mal ein Jahr, wo du halt echt irgendwie so Hormonschwankungen hast, wo du, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel jetzt auch immer noch so ein Fenster, wenn ich meine Tage hatte und bevor sich so die Scheidenflora wieder aufgebaut hat, habe ich so ein kleines Fenster, wo ich halt mega aufpasse, dass alles super gut läuft, sag ich mal. Mhm. Weil wenn ich dann dort irgendwie so, keine Ahnung, Ass to Pussy Sex hätte, dann weiß ich einfach, dann bin ich einfach so für 2 Wochen bin ich einfach raus danach. Dann habe ich irgendwas. Weißt du, weil einfach die Flora noch nicht richtig aufgebaut ist, wenn du deine Tage hattest.
Ja.
Und du halt auch noch sehr, also ich bin an den Tagen sehr trocken, weil das sind ja dann die 2 Wochen, bevor du deinen Eisprung hast. Und da bin ich dann einfach sehr empfindlich für alles Mögliche. Deswegen, also wenn man das so ein bisschen trackt und so, dann findet man da auch so ein bisschen so Muster bei sich selbst und kann auch damit dann arbeiten, ne? Dass man halt dann sagt, okay, heute kein Anal.
Heute kein Anal. Und ich finde, man kann ruhig auch mal seine Verhütungsmethodik mal beleuchten und in Frage stellen. Es gibt ja so viel Verschiedenes und vielleicht, also gerade die Pille war bei mir ein Mittel, also die mit Hormonen natürlich, die, glaube ich, bei mir ganz schön viel Auslöser war für alles Mögliche.
Weißt du, was auch ein Auslöser ist? Sperma.
Ja, stimmt.
Und das meine ich nämlich mit, als ich nicht mehr in dieser Beziehung war, hat es aufgehört, weil ich hatte das Gefühl, dass mein Körper, das klingt so bescheuert, ich weiß, aber dass mein Körper so dieses Sperma einfach nicht wollte. Und das war auf jeden Fall, da habe ich noch anders verhütet damals. Also eher nicht so. Und das war einfach, ja, keine Ahnung. Es war jetzt auch nicht, also er hatte auch keine Probleme. Und ich weiß gar nicht, ob er nicht sogar beim Urologen war zwischendurch, weil ich halt so krass gelitten habe.
Ja.
Aber mein Körper wollte dieses Sperma nicht.
Krass.
Ja.
Das gibt's auch.
Es gibt sogar eine Spermaallergie. Wusstest du das?
Ja, die habe ich auch öfters, kann ich aber sagen.
Nee, ich glaube, die hast du nicht.
So eine echte, meinst du?
Es gibt echte Spermaallergie.
Leila, wenn wir hier über die großen Fragen des Untenrums sprechen, dann wollen wir natürlich nicht nur aus eigenen Erfahrungen schöpfen, sondern wir wollen eine echte Expertin hier mit an den Weiberstisch setzen, und zwar Dr. Sandra Frischmann, eine großartige Gynäkologin. Und die Sandra, die haben wir ein paar Sachen gefragt und deswegen sitzt sie jetzt hier bei uns. Hallo Sandra! Was sind die größten Mythen bezüglich unseres Geschlechtsorgans? Also zum Beispiel, man kennt das ja, dieses Ausleier nach der Geburt oder man muss unbedingt nach dem Sex pinkeln. Klär uns mal auf.
Ich finde tatsächlich, das, was du da auch als Beispiel genannt hast, das sind gar nicht so wirklich Mythen, weil es letztendlich so ist, ich glaube, da kann jede Mama mitreden, dass egal, ob man ein Kind vaginal geboren hat oder per Kaiserschnitt, man hat 9 Monate ein Baby in seinem Körper getragen und der Körper ist einfach danach nicht mehr so, wie er war. Das dazu gehört, dass man das Gefühl hat, der Beckenboden funktioniert nicht mehr richtig, meinetwegen die Scheide ist weiter, der Sex mit seinem Partner fühlt sich anders an. Ja, das ist gar nicht so wirklich ein Mythos. Ich finde, es ist tatsächlich so. Also da kannst du mitreden, da kann Leila mitreden. Das ist einfach eine absolute körperliche Veränderung, die einfach auch Zeitbedarf, ja, also Beckenbodentraining, Heilung, einfach sich auch die Zeit im Wochenbett geben, ja, den Körper heilen zu lassen. Und dazu kann natürlich auch mal gehören, dass man eben Jahre später oder auch unmittelbar danach Urin verliert, weil man merkt, oh Gott, man kann es einfach nicht mehr halten. Das ist der Beckenboden, ja, der einfach dieses Kind gehalten hat und der unter der Geburt maximal beansprucht wurde.
Warum leiden so viele Frauen an chronischen bzw. oft wiederkehrenden Untenrum-Krankheiten wie Blasenentzündungen, Pilzinfektionen und Vaginosen?
Wenn Pilzinfektion oder auch die bakterielle Vaginose immer wieder kommen, sollte auf jeden Fall mal ein Abstrich aus dem Scheidengewölbe gemacht werden auf sogenannte Erreger und Resistenzen, ob da gegebenenfalls auch Keime drin sind, die wir so nicht feststellen können, sondern eben nur durch einen Abstrich festgestellt werden können. Bei der bakteriellen Vaginose muss man ehrlicherweise sagen, empfiehlt sich immer eine Partnertherapie. Und wenn das alles nicht hilft, dann muss man tatsächlich auch mal nach Grunderkrankungen forschen, beziehungsweise die Frauen in eine spezielle Infektionssprechstunde anbinden, damit nochmal ganz genau geguckt wird, woran liegt das, dass das immer, immer wieder kommt.
Wann denkst du, ist eine Impfung gegen Blasenentzündungen hilfreich?
Also rezidivierende Harnwegsinfekte sind ja Harnwegsinfekte, die immer wiederkehren und sind tatsächlich auch definiert als rezidivieren bei 3 Harnwegsinfekten oder eben mehr in 12 Monaten oder aber 2 Harnwegsinfekte oder eben mehr in 6 Monaten. Begünstigt werden Harnwegsinfekte tatsächlich durch häufigen Geschlechtsverkehr. Oft beobachtet man auch Harnwegsinfekte bei älteren Frauen, also so über die 50, oder aber auch bei Grunderkrankungen wie zum Beispiel Diabetes. Ja. Um dem Ganzen vorzuwirken, hilft tatsächlich viel Trinken, erhöht einfach den Harndrang und damit sozusagen das Ausschwemmen von Bakterien aus der Harnblase. Und so prophylaktisch kann man dagegen eigentlich machen, wenn man jetzt sagt, man möchte erstmal auf Antibiotika verzichten und eher die natürlichen Methoden ausprobieren. Viel Cranberry-Saft oder Cranberry-Tee trinken. Ansonsten gibt es auch ein Präparat, die Mannose, die man prophylaktisch nehmen kann, wenn man irgendwie merkt, oh, die Blase tut weh. Kann man damit anfangen, da vertut man sich nichts mit. Und ich schwöre ja auf Cystinol, heißt es. Das ist auch so ein, ich weiß es gar nicht genau, was für ein Blätterkraut, aber das gibt es als Lösung und als Tabletten. Und ich finde immer, wenn man merkt irgendwie, dass es losgeht, hilft es eigentlich, wenn man damit anfängt, relativ schnell. Oft muss man aber auch sagen, ist es eben so, dass Harnwegsinfekte mit natürlichen Mitteln kaum zu therapieren sind. Und dann muss man tatsächlich leider auf einem Antibiotikum zurückgreifen. Es gibt ja noch die Impfung mit Strovac, also so heißt dieser Impfstoff. Das sind E. coli-Bakterien, die zu einer Impfung sozusagen ja, umgewandelt wurden. Und diese Strovac-Impfung, so wie die heißt, ist eben sinnvoll, wenn man immer wiederkehrende Harnwegsinfekte hat, die immer nur mit Antibiotikum zu therapieren sind.
Kann man irgendwas tun, um eine Vaginose vorzubeugen?
Ob Harnwegsinfekt, Pilzinfektion oder Vaginose, wie kann man vorbeugen? Im Prinzip erstmal ganz einfach, immer wieder das Immunsystem stärken. Eine ausgewogene Ernährung, wie schon erwähnt beim Harnwegsinfekt, viel trinken, Mannose, pflanzliche Mittel versuchen, Cranberry und so weiter und so fort. Bei Pilzinfektion kann man tatsächlich auch überlegen, diese Milchsäurekur für 7 Tage zu machen, obwohl man gar keinen Pilz hat, einfach um, ich sag mal, der Scheide was Gutes zu tun. Und bei der Vaginose ebenso, dass man einfach sich vornimmt, meinetwegen alle 2 Monate eine Milchsäurekur zu machen, um den eben vorzubeugen. Wie vorhin schon erwähnt, ist es bei der bakteriellen Vaginose aber auch so, dass es ja eine Partnerbehandlung mit bedarf. Also das heißt, die bakterielle Vaginose kann wie ein Ping-Pong-Effekt vom einen auf den anderen und wieder zurück übertragen werden, wenn nicht beide therapiert werden. Deshalb empfiehlt es sich so oder so, bei Partnern, die man jetzt noch nicht lange kennt oder gerade eben erst kennengelernt hat. Geschlechtsverkehr mit Kondom soll ja auch vor anderen Erkrankungen schützen.
Was hilft bei häufigen und wiederkehrenden Pilzinfektionen?
Die vaginalen Pilzinfektionen sind tatsächlich definiert als Infektion der Vaginalschleimhaut durch Candida-Hefepilze. Das ist eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht der Scheidenflora zugunsten der Bakterien. Eine Scheide als Organ an sich ist nie steril. Da sind immer Bakterien drin, da sind auch die gutartigen Milchsäurestäbchen drin, die den pH-Wert der Scheide im Gleichgewicht halten sollen. Ist dieses Gleichgewicht aber eben verschoben, kann es zu Pilzinfektionen kommen. Oft müssen dann sogenannte Antimykotika eingesetzt werden. Das sind Präparate, die aus Vaginalzäpfchen bestehen plus Creme zur äußeren Anwendung. Wo man auch im Nachhinein sagen muss, dadurch, dass eben diese Disbalance entstanden ist, ist es immer hilfreich, auch im Anschluss dieser Pilztherapie nochmal für 7 Tage die Milchsäurezäpfchen abends jeweils eine sich in die Scheide zu legen. Die lösen sich dann auf, machen halt am nächsten Tag oft so einen vermehrten weißlichen Ausfluss, ist so ein bisschen unangenehm, helfen aber das Immunsystem der Scheide wieder ins Gleichgewicht zu bringen und helfen auch davor, nicht gleich wieder eine Pilzinfektion zu bekommen. Tatsächlich ist es mit diesem Ungleichgewicht genauso bei der Vaginose. Da siedeln sich Bakterien in der Scheide an. Das Immunsystem kann sozusagen dieses Gleichgewicht nicht mehr herstellen. Diese Bakterien gewinnen an Überhand und müssen nicht immer unbedingt zu Problemen führen, können aber eben bedingen, dass man vermehrten Ausfluss hat, dass man Ausfluss hat, der komisch riecht oder anders, als man es kennt. Und auch dann muss diese bakterielle Vaginose therapiert werden. Die wird ebenfalls mit Vaginalzäpfchen therapiert, aber diesmal mit Antibiotika und im Anschluss eben auch mit dieser Milchsäurekur für 7 Tage.
Wie erkenne ich, dass ich eine Lichtensklerosus habe? Und wie wird das therapiert? Was ist das eigentlich?
Der Lichtensklerosus ist eine nicht ansteckende chronische Hauterkrankung, die meistens im Genitalbereich auftritt. Betroffen sind meistens erwachsene Frauen. Die Hauptsymptome sind Juckreiz und Brennen. Deshalb manchmal auch so ein bisschen schwierig, wird es mit dem Vaginalpilz, mit der vaginalen Pilzinfektion verwechselt. Woran erkennt man den Lichensklerosus noch? Das sind vor allen Dingen weißliche Hautveränderungen. Wie gesagt, mit Juckreiz, kann darauf hinweisen, um aber ganz sicher zu sein, dass es eben ein Lichen ist und keine Pilzinfektion, empfiehlt sich immer eine Hautbiopsie der betroffenen Stelle. Sollte sich die Diagnose des Lichensklerosus bewahrheiten, wird lokal mit Cortisonsalben therapiert, aber auch vor allen Dingen mit fettenden Salben. Also Fetten ist tatsächlich die Therapie der Wahl, über die Jahre hinweg. Je früher die Therapie gestartet wird, das heißt also, je früher der Lichensklerosus erkannt wird, desto besser schlägt die Therapie an.
Vielen Dank an Sandra, dass du dein Wissen hier mit uns teilst. Vielleicht habt ihr jetzt auch irgendwie was ein bisschen dazugelernt, was euch so ein bisschen unterstützen kann bei eurem Weg zu einer wundervollen Scheidenflora.
Leila, ich fand's tatsächlich, auch wenn das Thema mich jetzt nicht so begeistert, und das sage ich jetzt, weil ich gerade nichts habe, ich krieg bald meine Tage. Also Zukunftstoja an der Nordsee, die sitzt, glaube ich, gerade blutend am Strand.
Ich würde gerade sagen, wenn ihr jemanden seht, der einfach in einer roten Pfütze sitzt.
Das bin ich!
Das ist auch so geil, einfach, was so eine Schwangerschaft mit einem Uterus machen kann. Also ich kenne so viele Leute, die nie Probleme hatten mit starker Periode oder Periodenschmerzen und dann einfach ein Kind bekommen haben und seitdem so echt kurz vor
Horror.
Blutarmut stehen, wenn sie ihre Tage haben. Ist echt krass. Ja. Aber auch
nach der ersten Geburt war es bei mir tatsächlich ganz normal.
Ja, weil da hattest du einmal deine Tage und dann wurdest du wieder schwanger. Also.
Ach ja, stimmt. Nee, aber das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich habe nämlich das erste Mal meine Tage bekommen, da war das Kind 5 Monate alt.
Okay.
So. Das heißt, das war relativ früh, fand ich, dass ich meine Tage bekommen habe. Und jetzt habe ich nach der 2. Geburt, hat das 10 Monate gedauert oder 11. Also es hat wirklich lange gedauert, bis ich meine Tage wiederbekommen habe. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, es sind, also es ist wirklich wie direkt aus der Hölle geschöpft. Mhm. Ich finde es so schlimm. Ich habe richtig so, oh nee, wie lange dauert das noch? Ich habe keinen Bock, weil einfach... ich will nicht ins Detail gehen, wir haben heute so viel Details gegeben, ich habe einfach so viel
geblutet. Aber eine Sache, die wir gar nicht angesprochen haben, ist die Stillzeit. Und da ist es ja auch so, dass man super trocken ist untenrum.
Oh ja, stimmt.
Und das begünstigt auch wieder so viele schlimme Dinge. Deswegen haltet durch, es wird auf jeden Fall besser, wenn man abgestillt hat und der Körper sich so ein bisschen wieder regeneriert hat. Und gebt nicht zu viel Geld für Sachen aus, die ihr ausprobiert. Kauft euch nicht jeden Monat 3 Milchsäurekuren, sondern sucht euch wirklich einen guten Gynäkologen oder eine gute Gynäkologin, der oder die euch dabei unterstützen kann und weiterhelfen kann, weil das ist halt kein Dauerzustand.
Richtig. Ich bedanke mich für diese Folge, Leila. Ekelhaft, aber wichtig. Und ich freue mich auf nächste Woche.
Das könnte unser Untertitel sein für den Podcast.
Ekelhaft, aber wichtig.
Bis nächste Woche, Tobi. Ciao.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp. Hallo, wir sind's, Max und Jakob von Beste Vaterfreuden.
Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne, es gibt ja so richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder ich höre jemanden dabei zu, wie er über seine Kinder redet. Letzteres sind wir bei Beste Vaterfreuden, aber es gibt doch viel mehr zu entdecken. Und wir kriegen immer wieder die Nachricht, dass uns erstaunlich viele Leute hören, die gar keine Kinder haben. Warum, müsst ihr selber rausfinden. In Beste Vaterfreuden. Jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.